Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, ich lese uns den Predigttext aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8, nach der Luther-Übersetzung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Die Situation der Offenbarung: Der Seher Johannes befindet sich in einer Christenverfolgung im Römischen Reich. Er ist verbannt auf die Insel Patmos, auf der Landkarte dort unten links zu sehen, in Isolation und voller Hoffnung oder ohne Hoffnung. Wir wissen es nicht so genau. Aber dann gibt es einen Lichtblick. Am Tag des Herrn, am Sonntag, hat er eine Vision. Eine Vision in den Gang der Weltgeschichte und auch das Ende der Weltgeschichte. Und das, was dann noch kommt und ihm beschrieben und vor Augen geführt wird, kann er nicht für sich behalten. 7 Sendschreiben werden an die Gemeinden gerichtet, die dort auch auf der Karte zu sehen sind. Und wenn man mal in der Offenbarung nachliest, bekommt man den Eindruck, es ist wie ein Rundbrief, der von Gemeinde zu Gemeinde weitergereicht wird, mit dem individuellen Vorwort an jede einzelne der 7 Gemeinden. Die Adressaten. Es ist eine besondere Sprache und Symbolik der Offenbarung, für manchen furchterregend, Anlass für viele Spekulationen, ob man jetzt Hall Lindsey, die Feuerflut, gelesen hat in den 70er oder 80er Jahren und manches, was sonst noch so verbreitet ist. Eine Sprache voll Symbolik, die furchterregend und geheimnisvoll ist und gleichzeitig voller Hoffnung. Wenn man die Offenbarung aufmerksam auch mehrmals liest, merkt mal, wie viel Hoffnung dort enthalten ist. Es ist nicht ein Buch, das Angst machen möchte, nicht Visionen, die uns Angst machen müssen, sondern voller Hoffnung, tröstend, seelsorgerlich. Und das denke ich bis heute. Es geht um Gottes großes Ziel mit dieser Welt und Gottes Gegenwart in aller Not bei den Christen. Denn das merkt man beim Lesen: Gott lässt seine Menschen, die Christen, die Gläubigen, nicht im Stich. Und sie machen immer wieder die Erfahrung, dass Gottes erlösende und heilende Kraft das Leben erneuert. Können wir die nächste Folie sehen, bitte? Was stellt Gott eigentlich in Aussicht? Siehe, ich mache alles neu. Wenige Worte und doch voller Kraft. Erstmals übrigens in der Apokalypse, in der Johannesoffenbarung, fast am Schluss, hier in Kapitel 21, ergreift Gott selbst das Wort. Gott selbst spricht sein Wort. Vorher sind es Worte des Engels oder eine himmlische Stimme, Worte Jesu Christi, aber hier spricht Gott selbst. Siehe, ich mache alles neu. Wenn Gott spricht, ist dem sicherlich besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Siehe, ich mache alles neu. Sehr spannend, was wir alles so für neu halten. Diese Aufschrift in verschiedener Variation werden wir immer wieder finden, auf Artikeln oder in der Werbung, wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir Fernsehen. Und wenn man im Internet mal unter neu nachschaut, gibt es über 200 Millionen Suchergebnisse allein bei Google unter dem Stichwort neu. Vielleicht ahnt ihr, was als erstes oben auf der Liste steht. Der erste Treffer ist neu.at. Neu.at, die bekannteste europäische Singlebörse. Siehe, ich mache alles neu. Hoffnungen, Wünsche, Sehnsüchte, neu.at. Aber auch neu in der Werbung. Der neue PC, der in dem Moment, wo ich ihn kaufe, schon ein Drittel weniger wert ist, sobald ich ihn bezahlt habe. Das neue Handy, das Weihnachtsgeschäft kommt ja jetzt. Vielleicht brauchen wir gerade jetzt ein neues Handy. Oder die neue Spielkonsole. Auch da gibt es ja jetzt die mit der großen Festplatte. Oder das neue Auto. Oder neue technische Geräte. Es gibt immer wieder Anlässe, wo man sich etwas Neues kaufen möchte und auch kaufen kann. Neue Mode, neues Design, sogar neue Lebensmittel gibt es. Neu. Noch nie da gewesen. Denn wer will schon alt aussehen in unserer Gesellschaft? Am Montag, also vor wenigen Tagen, war im Standard Folgendes zu lesen unter der Überschrift »Keiner will alt werden«. Da steht dort, mit Kreuzfahrten, Diät, Leberkäse und Gewinnspielen lockte das Wiener Messegelände am vergangenen Wochenende die Pensionisten. Senioren mit Fernweh, Hochbetrieb im Beauty-Salon, Bombardement an Heilsversprechen, Institutionen des würdigen Alterns, Standler preisen Wundermittel an. Das ist Realität in unserer Gesellschaft. Aber es betrifft nicht nur die Pensionisten. Ja, das fängt ja schon bei kleinen Kindern an, wenn sie etwas Neues brauchen, weil das alte Spielzeug ausgespielt hat. Aber das Beste, das Neueste ist gerade gut genug, meinen wir, und kaum ein Mensch kann sich dem entziehen. Ich schließe mich da ein. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Das meint offensichtlich nicht das, was wir sonst so für das Neue halten. Nicht, ich liefere euch etwas Neues, sondern ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Aber worin liegt der Unterschied? Das Neueste, denke ich, sieht schon bald sehr alt aus. Es wird schnell uninteressant. Angefangen beim Spielzeug für Kinder und auch bei Spielzeugen für Erwachsene. Neu durch Gott heißt, Gott schafft das Neue, das bleibt. Gott schafft das Neue, das bleibt. Das ist eine merkwürdige Vorstellung, denn das Neue lebt ja ständig von Veränderung. Es muss ja immer was Neues her. Gott sagt, ich mache alles neu. Das Neue, das bleibt. Und damit jedem Trend und jeder Zeit weit voraus ist. Aber ich frage mich, wollen wir eigentlich, dass Gott alles neu macht, wenn er das so sagt? Oder geben wir uns mit dem Alten, mit dem Gewohnten und Vertrauten zufrieden? Denn das schafft uns ja Sicherheit. Immer wenn etwas Neues passiert, geschieht ja Veränderung und auch Verunsicherung. Das, was wir an Altem haben, an Gewohntem, darauf können wir uns verlassen. Ob es nun gut ist oder weniger gut, aber wir wissen, worum es geht. Bei einem Neuen sind wir unsicher. Und können wir uns überhaupt vorstellen, was passiert, wenn Gott jetzt in unser Leben hineinspricht? Siehe, ich mache alles neu. Wenn Gott mich anspricht, siehe, ich mache alles neu. Was ist mit dem, was in unserem alten Leben noch aktuell ist und gewohnt ist und was ich für gut halte, an dem ich festhalten möchte? Und Gott stellt das auf einmal in Frage. Was ist mit dem, was im alten Leben noch aktuell ist? Seien es Abhängigkeiten, zum Beispiel von Menschen, Abhängigkeiten von Ideologien und Denkmustern, von materiellen Dingen, von Drogen, seien sie legal oder illegal. Was ist mit dem, was in unserem alten Leben noch aktuell ist, auch an zerstörerischen Gewohnheiten? Egoismus, Hedonismus, also ich will jetzt leben, auf Teufel komm raus, um jeden Preis. Was ist mit Geiz? Was halte ich fest, so fest, dass ich einen Krampf in die Hände bekomme? Was ist mit dem Umgang mit Sexualität, ob man sie missbraucht oder auch verweigert oder pervertiert? Was ist mit Trägheit, mit Dingen, Haltungen im Leben, die ich nicht verändern will? Oder wo ich negative Einstellungen habe und einen passiven Widerstand leiste gegenüber Anregungen und Leistungsanforderungen, die von außen kommen, von anderen Menschen vielleicht? Was passiert mit den unbewältigten Erinnerungen? mit den Belastungen? Bin ich, wenn Gott mir sagt, siehe, ich mache alles neu, bereit zu vergeben, loslassen zu können, Heuchelei abzustellen, ein verzerrtes Selbstbild, was ich von mir habe, auch mal hinterfragen zu lassen? Oder was ist mit Verletzungen durch andere? Lasse ich sie heilen oder sollen sie bewusst nicht heilen, weil sie dann ja auch ihren vorwurfsvollen und anklagenden Charakter verlieren können gegenüber dem, der mir ja etwas angetan hat? Was passiert, wenn Gott in unser Leben hineinspricht, siehe, ich mache alles neu? Bedroht uns das? Haben wir Angst, etwas zu verlieren? Wenn Gott hineinspricht, siehe, ich mache alles neu, kann es auch ein Trost sein? Auch etwas Befreiendes und Erlösendes haben für uns? Heute geht ja nach ganz alter, uralter Tradition ein Kirchenjahr zu Ende. Im protestantischen Bereich heißt dieser Sonntag Ewigkeitssonntag. Die Wurzeln dafür liegen im Mittelalter. Und die katholische Kirche hat ja diesen Tag inzwischen auch als Feiertag entdeckt. Ist noch gar nicht so lange her, aber es ist der Christkönigssonntag im katholischen Bereich heute. Der Sonntag des wiederkommenden Herrn. Und es ist spannend zu erleben, wie Christen sich auf diesen Tag einlassen. Und diesen Tag auch aushalten, wo Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Denn, wie wir in der U-Bahn-Zeitung schon vor 2-3 Wochen gelesen haben, beginnt ja jetzt der Advent. Schon vor 2-3 Wochen. Vielleicht müssen wir es aushalten, dass es davor noch einen Sonntag gibt. So wie heute. Auch mit einer nicht ganz einfachen Thematik. Mit dem, was wir hier von Susanna Körnold gehört haben. Und was wir nachher noch in einem Lied hören werden. Und da hinein hören, dass Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Dass wir uns dem Thema Sterben, Tod und ewiges Leben stellen. Denn wir müssen uns dem eines Tages stellen. Persönlich sowieso. Und was Angehörige und Freunde betrifft, eh. Und da möchte ich den tröstenden und seelsorgerlichen Ton nicht überhören, der in der Johannesapokalypse spricht. Wenn Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Denn das ist die Perspektive Gottes, die Perspektive der Ewigkeit Gottes für unser Leben. Auch Christen müssen sterben. Im Sterbebett, zu Hause oder im Krankenhaus, vielleicht eines Tages in den Trümmern meines Autos oder in den Trümmern eines Hauses. Auch Christen müssen sterben am Anfang des Lebens, als ganz kleine Menschen oder mitten im Leben drin, aus dem Leben herausgerissen oder auch am Ende eines erfüllten Lebens, alt und lebenssatt, wie die Bibel sagt. Dann gibt es auf einmal keine irdischen Lebensziele mehr. Aber es gibt die Perspektive Gottes. Siehe, ich mache alles neu. Wenn Menschen von Gott im Innern erneuert sind, sind sie gleichzeitig vorbereitet für Gottes Ewigkeit. Da muss man nicht mehr nach dem Neuesten jagen, sondern darf Mensch des Neuen sein. Menschen des Neuen sein. Menschen des Neuen sein, des Neuen, das bleibt, weil Gott es neu gemacht hat. Siehe, ich mache alles neu. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Der Seher Johannes versucht, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Umrisse einer grandiosen neuen Welt, die Gott selbst schaffen wird. Aber eben Umrisse, deutliche Umrisse, von denen manches schon erkennbar ist und manches noch nicht. Wo manche Umrisse sich abzeichnen im Unterschied zur heutigen, gegenwärtigen Welt. Das, was Menschen heute wichtig ist in unserer Gesellschaft. Die Vorzeichen des Neuen, das Gott schafft. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Geschrei, noch Leid, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Der Tod ist entmachtet. Und wir haben schon Vorzeichen und Umrisse davon. Im Tod und in der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Da zeichnen sich die ersten Umrisse ab. Der Tod ist entmachtet. Im Tod und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Das sind Fragen, die heute noch gestellt werden, uns aber nicht mehr bedrängen müssen. Zum Beispiel, ist diese Krankheit heilbar? Wie lange habe ich noch zu leben? Oder wie werde ich ohne den geliebten Menschen weiterleben können, der auf einmal nicht mehr an meiner Seite ist? Wenn das Erste vergangen ist, dann wird es Arbeitslosigkeit für ganze Berufszweige geben. Jetzt wird der Tod ja möglichst verhindert oder verwaltet. Und es ist gut, dass Menschen begleitet werden, auch in Sterbeprozessen. Was wären wir ohne Krankenschwestern, ohne Pfleger, ohne Ärzte? Aber Arbeitslosigkeit für ganze Berufszweige, wenn Gott alles neu macht und das Erste vergangen ist. Bestattungsunternehmer brauchen wir nicht mehr, Friedhofsgärtner pflegen keine Gräber mehr und auch ein Aufgabenbereich meines Dienstes entfällt. Es gibt keine Beerdigung mehr. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir werden auch folgende Schlagzeilen vermissen. Schlagzeilen dieser Woche. Die Schweinegrippe hat in Österreich einen 26-Jährigen das Leben gekostet. Oder Selbstmordanschlag in Grenzstadt Peschawar. Mindestens 16 Tote und Dutzende Verletzte bei 8 im Angriff binnen eines Monats. Und die EU bezeichnet die Menschenrechtslage als besorgniserregend. Keine Annäherung beim Thema Georgien. Islamische Extremisten töten Kirchenleiter in Somalia. Und ein ägyptischer Christ ist seit mehr als einem Jahr ohne Anklage in Haft. Solche Schlagzeilen werden wir vermissen. Vielleicht könnte ich noch eine ergänzen von heute früh. Frau stach in Währing ihren Mann nieder. Auch solche Schlagzeilen werden wir dann vermissen, wenn das Erste vergangen ist. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Stellt euch vor, es gibt nur noch gute Nachrichten. Es gibt nur noch Evangelium, gute Nachricht in den Medien, wo statt Leid über Freude berichtet wird, wo statt Geschrei das Jubelgeschrei dominiert und wo Schmerz durch Erlösung überwunden wird. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Der wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Also übersetzt keine Gottverlassenheit mehr, keine Sünde mehr, die zwischen mir und Gott steht. Völliger Einklang im Leben mit Gott, wo ich den Willen Gottes wirklich erfüllen kann, was ja sonst so schwer fällt. Himmlische Aussichten, Gott mit uns. Jahwe, der Ich Bin Da, wird bei uns wohnen. Und eine Hütte ist ja kein festes Haus. Da ist der Zutritt ganz leicht, weil die Tür immer offen steht. Immanuel, der Gott mit uns, wird mit uns sein. Das sind so Umrisse vom neuen Himmel und der neuen Erde und erkennbare Unterschiede zu unserer heutigen Welt. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Eine fromme Spinnerei, alles nur ein Traum, eine Illusion. Andererseits von Gott selbst verbürgt und garantiert. Gott macht einen Vertrag. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dokumentier das, sagt er zum Seher Johannes. Bis heute besteht diese Einladung Gottes und dieses Versprechen an uns. Das ist gewisslich wahr. Siehe, ich mache alles neu. Und gleichzeitig eine Herausforderung, sich aufs Neue vorzubereiten. Denn, das fällt mir auf beim Lesen der Offenbarung, die neue Welt Gottes wird keinem aufgedrängt. Die neue Welt Gottes wird keinem aufgedrängt, aber in Aussicht gestellt. Zu unseren Lebzeiten, schon jetzt und doch noch nicht, können wir lernen, mit Gottes neuer Welt, mit dieser Perspektive zu leben. Bis Gottes neuer Himmel und Gottes neue Erde Wirklichkeit werden, gilt, ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Alpha und Omega, der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, man könnte auch sagen von A bis Z, von Gott umgeben, mitten im Leben, vom Anfang an bis zu unserem Ende. Gott setzt den Anfang. Er will, dass du lebst. Und Gott setzt auch das Ende. Dann zählt, was im Leben wirklich wesentlich ist und was nicht. Und dann werde ich antworten müssen auf die Frage, warst du stets nach dem Neuesten aus und bist dem Neuesten nachgejagt? Oder hast du dem Neuen vertraut, das wirklich neu ist? Bist du ein Mensch des Neuen gewesen, für den gilt, was Gott sagt? Siehe, ich mache alles neu. bis Gottes neuer Himmel und Gottes neue Erde ihren jetzt noch schemenhaften Charakter verlieren und schließlich Wirklichkeit werden, gilt ja, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und diesen Durst habe ich. Es gibt eine berühmte Mineralwassermarke, Apollinaris. Und die haben mal geworben mit dem Slogan, aus dieser Quelle trinkt die Welt. Apollinaris, aus dieser Quelle trinkt die Welt. Für mich ein Anlass, mal zu fragen, aus welcher Quelle leben wir eigentlich? Nähren wir uns von dem Alltäglichen? Leben wir davon? Wer oder was nährt eigentlich unsere Sehnsüchte? Wer oder was verleiht uns Würde und Achtung? Wie wäre es, wenn man dieses Apollinaris-Logo mal verändert? Aus welcher Quelle nähren wir unser geistliches Leben? Jesus Christus, aus dieser Quelle trinkt die Welt, weil dort die Sehnsucht gestillt wird. Deswegen ist biblische Lehre so wichtig, weil wir diesen Jesus Christus kennenlernen müssen. Gemeinschaft ist wichtig, am Sonntagmorgen, so wie heute hier. Das Brotbrechen, wo man Mahlzeiten miteinander teilt, Gemeinschaft erlebt und Christus in Brot und Kelch begegnet. Das Gebet, Gott im Gespräch sein, auf ihn hören. Mit welchen Informationen, Bildern, Worten und Tönen nähren wir eigentlich unseren Geist und unser Denken? Und was begründet unser Denken und Tun? Ist es Jesus Christus? Aus dieser Quelle trinkt die Welt? Denn der Durst ist ja erkennbar da. C.S. Lewis hat mal gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dann tu doch, was du willst. Zwei Arten von Menschen, die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dann tu doch, was du willst. Ist des Menschenwille wirklich sein Himmelreich? Ich glaube nicht. Ich glaube, des Menschenwille ist nicht tauglich für Gottes neuen Himmel und Gottes neue Erde. Und das ist tragisch. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die werden die Ewigkeit ohne Gott verbringen müssen, weil sie sich entschieden haben, ohne Gott leben zu wollen. Und das ist auch eine Frage an mich selbst. Möchte ich, dass Gottes Wille geschehe, dass ich sage, dein Wille geschehe? Oder komme ich in Situationen, wo Gott mir sagt, dann tu doch, was du willst. Da möchte ich nicht hin. Der Seher Johannes nennt ja Beispiele für ein Leben ohne Gott. Diese Beispiele sind fast 2000 Jahre alt, haben aber von ihrer Aktualität und ihrer Wirkung und ihren Folgen für das ewige Leben nichts eingebüßt. Er schreibt, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod, die absolute Trennung von Gott. Ich möchte das nicht als Voyeur wahrnehmen und mich über das Schicksal anderer erheben. Ich möchte das, was Johannes schreibt, als Warnung verstehen und als Hinweis darauf, dass es mehr gibt als das Hier und Jetzt. Dass es ein Leben oder auch einen Tod über diesen Augenblick hinaus gibt. Und wie kann ich damit umgehen? Ich denke, dass dieses Leben, was wir haben, in dem wir heute stehen, eine Vorbereitung ist auf die Ewigkeit, wie ein Übungsfeld. So eine Art Generalprobe vor der eigentlichen Aufführung. Wo Gott der Komponist ist, Christus der Dirigent, der Heilige Geist, der Kapellmeister. Wo wir lernen, die Partitur zu lesen, wo ich meine Stimme entdecke, aber kein Solo singe, sondern wo es noch Stimmen der anderen gibt, der Geschwister in Christus und ein Zusammenspiel unter der Anleitung unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ich das Leben so verstehe, auch im Zusammenhang mit der Offenbarung, ist das eine gute Vorbereitung auf die Ewigkeit. Denn ich glaube, wir werden weit mehr Zeit in der Ewigkeit verbringen als in dieser Welt. Dieser Tag ist sicher ein guter Anlass, sich darauf vorzubereiten. Nur ein Narr geht durch das Leben, ohne sich auf das vorzubereiten, was uns alle einmal treffen wird. Nur ein Narr geht durch das Leben, ohne sich auf das vorzubereiten, was uns alle einmal treffen wird. Ich denke, die letzte Stunde unseres Lebens hier auf dieser Erde wird nicht unsere letzte Stunde sein, sondern wird die Geburtsstunde unseres ewigen Lebens sein. Und wie können wir den Blick auf Gottes Ewigkeit schon heute leben? Wie wird uns das gelingen? Ich glaube, indem wir unseren Durst an der Quelle des Lebens stillen, wo wir die Einladung Gottes ganz persönlich hören und annehmen, wo Gott sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Greif zu, die Quelle ist geöffnet. Ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Der neue Himmel und die neue Erde sind erst in Umrissen erkennbar. Selbst die Offenbarung kann es nicht völlig beschreiben. Das sind Bilder und Gleichnisse. Aber Gott verweist auf seine Wirklichkeit, wenn er sagt, siehe, ich mache alles neu. Wie können wir uns im Blick auf Gottes Ewigkeit, wie können wir heute schon leben in diesem Blick? Ich glaube, indem wir neugierig sind, gierig auf das Neue und Altes loslassen, Abhängigkeiten, zerstörerische und auch lähmende Gewohnheiten, unbewältigte Erinnerungen und Belastungen loslassen. Und dann sich auf Gottes neuen Himmel und Gottes neue Erde bewusst vorbereiten, mit der Verheißung, mit der ich auch diese Predigt schließe. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn, könnte auch sagen meine Tochter, mein Kind sein. Amen.